sind sie dabei oder sind sie nicht dabei? Diese Frage wurde immer wieder gestellt vor der Saison. Und dabei ging es um die Kölner Haie und ob sie es hinbekommen, in Zeiten von Corona die neue Saison der Penny DEL zu spielen. Sie sind dabei, wie wir mittlerweile alle wissen. Und jetzt geht es für das Team darum, so erfolgreich wie möglich zu spielen. Damit hallo und herzlich willkommen zu Eiskalt auf den Punkt, dem offiziellen DEL-Podcast powered by Sport1. Ich heiße Konstantin Krüger und ich spreche heute mit Uwe Krupp. Der Coach der Haie ist seit Februar 2020 zum zweiten Mal in Köln als Trainer in Verantwortung und möchte für die kommenden Jahre eine konkurrenzfähige Mannschaft aufbauen. Wir sprechen in den kommenden Minuten über den Kader, der sich in allen Bereichen weiterentwickeln muss, über die erfahrenen Spieler, die für Krupp eminent wichtig sind, denn sie gewinnen auf dem Eis die Spiele, wie er sagt. Ihr werdet hören, dass Platz 4 nach der Hauptrunde das erklärte Ziel ist und wir diskutieren das Thema Medienarbeit sowie Social Media. Sehr spannend, wie Krupp auf die Themen blickt, als ehemaliger Spieler und jetziger Trainer. So viel sei verraten, er findet nicht alles gut, was es heutzutage so kommunikativ gibt. Und die Kollegen der eigenen Doku unter Haien haben es anscheinend nicht immer leicht mit ihm, wobei er sie dennoch in die heiligen Hallen reinlässt. Ich wünsche euch jetzt gute Unterhaltung mit Uwe Krupp. So, der rote Knopf ist an, das heißt, es gibt eine neue Podcast-Folge. Ich freue mich auf die heutige Folge und begrüße Uwe Krupp. Hallo.
Hallo.
Grüß dich. Wo erwische ich dich gerade?
Direkt vom Eis runter. Also wir haben gerade trainiert und ich bin jetzt gerade reingekommen, habe auf die Uhr geguckt und gesehen, dass ich habe einen Termin mit dir.
Ja, sehr gut. Ja, lass uns ein bisschen über die Aktualität in der Penny DEL sprechen, wie ihr so in die Saison gekommen seid, wie du das siehst und auch im weiteren Verlauf gerne so ein bisschen über Standort Köln und was sich vielleicht geändert hat in der jetzigen Zeit noch im Vergleich zu deiner ersten Amtszeit. Mit dem Sportlichen vielleicht als Start, wie bist du denn aktuell so nach den ersten Wochen happy oder nicht so happy mit dem, was ihr so auf dem Eis zeigt und zeigen könnt?
Du, ist so eine Mixed Bag so ein bisschen. Also wir haben, glaube ich, zeitweilig haben einen guten Job gemacht, haben uns teuer verkauft, haben dann auch so ein paar ganz enge Spiele am Ende noch mit Torwart raus und so ein paar einfach ganz Notlösungen da noch Punkte geholt. Und eigentlich in den Spielen, wo wir ganz gut gespielt haben, haben wir dann keinen Weg gefunden, Punkte zu gewinnen. Also insgesamt so ein bisschen, alles so ein bisschen durchwachsen. Aber ich sehe natürlich auch, dass gerade diese Saison halt so die Entwicklung, die Mannschaft nehmen muss, dass die auf dem richtigen Weg ist, dass da die Anzeichen gut stehen und wir insgesamt, glaube ich, auch von der Atmosphäre drumherum einfach auf einem guten Weg sind.
Mhm. Nun wollen wir nicht, weil das haben wir schon oft, nicht nur wir beiden, sondern ganz viele ja besprochen, diesen ganzen Weg bis hin zur Saison, dass das alles gedauert hat, dass die Saison ja auch anders ist, im anderen Modus und so gespielt wird. Dennoch die Frage, gibt es dann bei euch eine Zielsetzung, die ihr euch für diese Saison gegeben habt?
Ja, du musst natürlich immer Ziele haben, sonst funktioniert das überhaupt nicht. Also, nee, wir wissen schon, dass wir haben eine gewisse, wir reihen uns, glaube ich, von der Leistungsstärke, wissen wir schon, wo wir uns einreihen können. Und dass für uns der vierte Platz in unserer Division natürlich schon ein Riesenerfolg wäre. Das muss man ganz klar sagen. Wir sind einfach eine Mannschaft, die dieses Jahr es geschafft hat, dabei zu sein, ohne dass wir uns personell so einstellen konnten oder aufstellen konnten, wie wir das wollten. Und damit sind wir so ein bisschen unvollständig. Aber was ich so sehe in den ersten Wochen, ist, dass wir trotzdem eine gewisse Durchschlagskraft haben können. Und wenn die Mannschaft diszipliniert spielt und sich an die Vorgaben hält, dann können wir auch mal dem einen oder anderen vermeintlich stärkeren Gegner ein Bein stellen.
Mhm. Gab es denn rückblickend jetzt nochmal so einen Moment bei dir, bei euch, wo ihr intern klar festgelegt habt, dass es mit dem Kader jetzt in dieser Saison eben nur so funktioniert, wie ihr ihn jetzt zusammengestellt habt? Also eben nicht noch mehr möglicherweise Spieler von außen zu holen, sondern auch durchaus und viel auf jüngere Spieler zu setzen. Kannst du dich daran noch erinnern? Gab es da so einen neuralgischen Punkt, an dem ihr das festgelegt habt?
Ich glaube, das war den Punkt, den du ansprichst. Da ging es eigentlich gar nicht drum in dieser ganzen Zeit. Es ging eigentlich immer nur drum, ob wir uns überhaupt mitspielen können. Also die Tatsache, dass wir keine neuen Spieler verpflichten können, das war eigentlich unmittelbar zu Beginn der Pandemie klar. Und seitdem ging es eigentlich nur noch drum, ob wir dieses Jahr am Start sein können, ob die Kölner Haie eine Mannschaft aufstellen können, die am Spielbetrieb teilnehmen darf.
Und kannst du den einen oder anderen verstehen? Jetzt hört man natürlich schon wieder die ein oder andere Stimme, gar nicht nur auf den Standort Köln und die Haie bezogen, aber so von extern, die sagen, ja, jetzt holt der ein oder andere Club dann doch noch irgendwie Spieler, obwohl sie ja gesagt haben, dass es nicht eigentlich nicht funktioniert und nicht geht. Wie denkst du darüber, wenn du solche Aussagen hörst?
Ja, ich kann nur über uns sprechen. Und die Spieler, die wir geholt haben, die jetzt dazugekommen sind, das ist also Mike Zalewski und Landon Ferraro. Ich kann sagen, die spielen für 1.200 Euro netto. Und das ist deutscher Mindestlohn. Das sind 30 Stunden in der Woche für 10 Euro die Stunde. Und das sind absolute Notlösungen für uns gewesen, Notlösungen für die Spieler. Und glückliche Umstände haben dafür geführt, dass wir diese Spieler haben. Die sind also sicherlich besser als für das, was sie hier von uns verdienen als professionelle Eishockeyspieler. Und das ist also, und wir sehen jetzt mit den Verletzungen, die wir in letzter Zeit hatten, dass wir ohne diese zwei Spieler, ja, dass wir gar keine Mannschaft mehr hätten. Also das heißt, dann bist du nicht mehr wettbewerbsfähig. Dann kommen auch die jungen Spieler, über die jetzt im Moment viel gesprochen wird. Und da ist auch eine gewisse Euphorie da. Aber ich glaube, man sollte nicht unterschätzen, was für ein Umfeld die rein müssen, wenn sie ohne irgendeine Erfahrung im Profi-Eishockey auf einmal gegen eine Mannschaft wie Berlin oder Bremerhaven antreten müssen, die von oben bis unten mit gestandenen Profis aufgestellt sind. Also das sind glückliche Umstände bei uns gewesen. Und die Stimmen, die da laut werden und da jetzt sprechen, und es steht ja auch jedem zu, dass er das darf, aber die sind etwas, wissen nicht, wo die Kölner Haie waren und wie wir es geschafft haben, dass wir dieses Jahr spielen können.
Wie viele Gespräche musstest du denn eigentlich als verantwortlicher Trainer mit den Jungs, sicherlich gemeinsam mit Philipp Walter, mit dem ich da auch oft drüber gesprochen habe in dieser schwierigen Zeit, führen, was wirklich diese Gehaltsthemen angeht? Weil das ist ja am Ende haben dann natürlich alle, nicht natürlich, am Ende haben viele gesagt, ja, die müssen verzichten, aber das ist ja alles, also einfach sozusagen, die müssen verzichten, da hängen ja 100.000 Sachen dran, als möglicherweise auch Familien, Vater und wenn man was abbezahlen muss, etc. pp. Wie viele Gespräche hast du da selber mit den Jungs geführt?
Ja, ich glaube, es ging ja darum, dass wir es alle zusammen machen, dass es ein gemeinsamer Weg ist. Und wir sitzen alle im gleichen Boot. Also es gab keine Unterschiede zwischen Management, Trainern, Spielern. Und da wurde also dann schon ausgiebig diskutiert und ausgiebig darüber gesprochen, ob wir es machen. Und wie gesagt, da sind wir wieder bei deinem ursprünglichen Kommentar darüber, wann die Kölner Haie sich entschieden hätten, keine neuen Spieler zu verpflichten. Darum ging es gar nicht. Es ging nur darum, machen wir es oder machen wir es nicht. Und wir waren uns bewusst in dem Moment, wo wir sagen, wir sind dabei, dass wir einfach so sind, wie wir sind und dass da nichts passiert, außer dir fällt ein Spieler wie ein Zalewski oder ein Len Ferraro in den Shows, die sagen, wir haben halt mehr Lust, Eishockey zu spielen, auch wenn wir dafür im Grunde genommen nicht bezahlt werden, als dass wir jetzt nach Hause nach Kanada gehen und uns auf die Couch setzen. Und das ist die Situation, das war hier allen bewusst. Und sicherlich wurde da viel kommuniziert, sonst hätten wir es auch nicht hinbekommen, weil im Endeffekt baden das ja die Spieler aus mit ihren Knochen und die setzen ihre Gesundheit aufs Spiel hier für wirklich wenig Entgelt.
Nun hast du eben schon gesagt, dass diese Saison so eine Saison ist, wo die Mannschaft sich entwickeln muss, eine junge Mannschaft. Vielleicht kannst du da uns ein bisschen mitnehmen, wenn wir tiefer reingehen, wohin willst du sie denn entwickeln? Was ist so der Weg, den ihr in dieser Saison auch gerade mit den jüngeren Spielern machen wollt? Wo willst du die Truppe hin entwickeln?
Ja, wir haben schon recht früh gesehen, dass wir eine gewisse offensive Qualität haben. Also wir können mit der Scheibe spielen, wir können auch, wenn wir die Scheibe haben, strahlen wir eine gewisse Gefahr aus für den Gegner. Aber das ist ja nur ein Aspekt im Eishockey. Du musst auch in der Lage sein, ohne Scheibe zu spielen. Du musst in der Lage sein, den Gegner von deinem Tor wegzuhalten. Du musst in der Lage sein, mit einem Spieler weniger zu spielen, in Unterzahl. All diese Aspekte, also ich glaube, besonders im defensiven Bereich gibt es da bei uns einige Faktoren, in denen wir arbeiten und Sachen, an denen wir, die wir verbessern wollen, weil wie gesagt, es geht nur das Gesamtauftreten der Mannschaft funktioniert, nur dann gewinnst du Punkte. Das ist ein wichtiger Aspekt für uns, diese mannschaftliche defensive Geschlossenheit, die Arbeit ohne Scheibe, die Räume eng machen, einfach ein unangenehmer Gegner zu sein. Und da arbeiten wir dran.
Hm. Wer sind für dich aktuell so, wenn du dir den jetzigen Kader anguckst, da haben wir jetzt schon ein paar Mal besprochen, da auch viele jüngere Spieler dabei, sowieso ja bei uns in der Penny DL im Moment eine Phase, wo nochmal zusätzlich junge Spieler zum Einsatz kommen, was ja total positiv und gut ist. Wer sind so für dich auch in so einer jetzigen Saison von den vielleicht erfahrenen, älteren Spielern so die ersten Ansprechpartner dann, wenn es darum geht, auch so ein Team zu entwickeln? Da gibt es ja sicherlich ein paar gestandene Spieler, oder?
Ja, ich glaube, wie gesagt, es wird viel über diese Generation gesprochen, die jetzt in der Pandemie hier einfach eine verbesserte Möglichkeit bekommt, hoch zu spielen, bestimmte Schritte zu überspringen. Aber die Spiele werden nach wie vor gewonnen und verloren von deinen erfahrenen Spielern, von deinem Kern, den du hast. Und da gehören bei uns natürlich in der Abwehr schon Moritz Müller und Maury Edwards dazu. Bei den Stürmern, glaube ich, bist du bei deinen Mittelstürmern ganz gut aufgestellt mit Matsumoto, mit James Shepard, mit Zach Sill. Jetzt Mike Zalewski, der dazugekommen ist, das sind wichtige Leute, die im Grunde genommen, wenn du das Ganze dir als ein Rad siehst, die in der Mitte des Rads sich aufhalten und dort der Dreh- und Angelpunkt sind und die natürlich dann auch diese jungen Spieler, in dieser Integration der jungen Spieler, die daran maßgeblich beteiligt sind und die wichtige Faktoren sind für uns.
Hört man sich als Coach dann, so als erfahrener Coach, wie du ja auch bist, die Stimmen der Jungs dann eigentlich auch wirklich während des Spiels an? Oder geht es dann eher darum, dass man vorher und nachher im Trainingsalltag in der Kabine oder zwischendurch irgendwie den Dialog sucht und vielleicht auch reinspürt über die älteren Spieler, was gerade so in der Truppe los ist?
Ich glaube, einer der wichtigsten Punkte als Trainer ist, dass du auch deinen Spielern zuhörst, dass sie das Gefühl haben, dass sie wissen, sie haben eine Stimme. Und dass du sie hörst und als Trainer lernst du von deinen Spielern. Du kommst mit gewissen Vorsätzen und Ideen in eine Mannschaft rein, aber erst dann, wenn du mit den Spielern arbeitest und mit ihnen sprichst und dich mit ihnen beschäftigst, bist du in der Lage, uns ein System zu geben und so zu arbeiten, dass wir es schaffen, aus den einzelnen Spielern das Beste rauszuholen. Darum geht's ja im Endeffekt. Du hast als Trainer keinen anderen Job, als das Potenzial deiner Spieler zu erschöpfen. Und wie gesagt, wo auch immer das ist. Und das geht nur, wenn du dich mit denen beschäftigst. Also das ist während dem Spiel, das ist vor dem Spiel, das ist nach dem Spiel. Da geht es wirklich darum, dass man eng zusammenrutscht und einen Weg findet, im guten Umfeld und einem gewissen Zug in der ganzen Angelegenheit gemeinsame Ziele zu verfolgen.
Aber es geht ja nicht so weit, dass Spieler auch währenddessen mal auf dem Eis wirklich irgendwie vorgeben, in welche Richtung das jetzt geht oder was ihr für System oder Abläufe spielt. Das liegt dann immer noch in deiner und in Coach-Händen, oder wie muss ich mir das vorstellen?
Ja, du bereitest dich ja auf das Spiel vor. In der Spielvorbereitung gibt es Trainingseinheiten, da werden Da werden Abläufe eingearbeitet. Vieles ist einfach unser System, weniger das, was der Gegner macht, sondern an den Dingen arbeiten, die für uns relevant sind und die dann im Spiel umgesetzt werden müssen. Dass der Gegner natürlich auch eine Idee hat im Spiel, das ist dann das Spiel. Und da geht es dann darum, dass du es schaffst, dein Spiel umzusetzen und den Gegner davon abhalten kannst, dass er seins hat. Inwieweit das während dem Spiel dann noch justiert wird und daran gearbeitet wird, ich glaube, dass man sollte nicht vergessen, dass du als Trainer stehst halt hinter der Bande und du bist nicht am Eis. Also das heißt, die Jungs treffen auf dem Eis Entscheidungen. Das sind Entscheidungen, auf die wir sie hoffentlich in der Vorbereitung vorbereitet haben und mit denen sie gut umgehen. Aber im Endeffekt sind die Jungs autonom und treffen ihre Entscheidungen auf dem Eis. Und da bist du als Trainer eher in einer beratenden Funktion als alles andere.
Gut, viele interessante sportliche Insights. Lass uns mal auf den Standort Köln und die Haie gucken. Du bist ja jetzt nicht das erste Mal da, sondern warst ja schon mal da. Was würdest du sagen, was hat sich geändert in den Jahren? Wie nimmst du jetzt seitdem, ist glaube ich, wenn ich jetzt richtig denke, war es Februar oder ja, war Februar, oder? Als du wiedergekommen bist? Genau. Ja. Wie nimmst du die Kölner Haie jetzt so natürlich in diesem Corona-Jahr ist jetzt schwierig, aber 2020 grundsätzlich den Standort so war. Was hat sich geändert?
Ich glaube, dass sich viele Dinge, die wir von 2011 bis 2014 angeschoben haben, gestartet haben, dass die recht gut weiter umgesetzt worden sind. Besonders was dieses Entwicklungsdreieck angeht zwischen Junghaie, dem Kooperationspartner, jetzt ist das Bad Nauheim, seit einiger Zeit, dass diese Zusammenarbeit sich verbessert hat. Und dann, wenn du ans große Ganze denkst, glaube ich, wird auf der Geschäftsstelle, hat sich die Professionalität auf der Geschäftsstelle nochmal verbessert. Ich glaube, die ganze Marketingfunktion und die Außendarstellung in Köln, ich glaube, wir haben mehr Präsenz in der Stadt. Wir sind visuell besser vertreten. Mittlerweile in Köln. Und ich glaube, insgesamt hat sich der Standort weiterentwickelt. Und das sieht man in der Qualität der jungen Spieler, die nach oben kommen bei uns. Die sind also bedeutend näher oder einfacher in den Trainingsbetrieb zu integrieren, als das in der Vergangenheit der Fall war, weil die leistungsmäßig einfach näher dran sind. Wobei es ist immer noch ein Stück, aber das ist schon bedeutend einfacher mittlerweile. Und insgesamt, was die Personen angeht, ist es für mich jetzt nicht so ein Riesenunterschied gewesen, weil viele Leute, mit denen ich damals schon zusammengearbeitet habe, immer noch da sind. Also es gibt eine gewisse Stabilität da im Umfeld und Philipp Walter als Geschäftsführer, den ich aus meiner Zeit kenne damals, und Thorsten Pfennig kenne ich auch noch von Nationalmannschaftszeiten aus Kassel. Also wie gesagt, alle Leute, mit die ich kenne und mit denen ich auch in der Vergangenheit schon zusammengearbeitet habe.
Gab es denn eigentlich, das waren ja dann doch mehrere Jahre, gab es währenddessen dann trotzdem immer Kontakt zu den Haien und nach Köln? Oder muss ich mir eher vorstellen, dass es dann in so einem Profi-Eishockey-Job dann natürlich auch nicht so einfach ist und dann eher abkühlt, die Kontaktaufnahme zwischeneinander?
Der Kontakt nach Köln war nach wie vor da, einfach weil ich einfach hier viele Beziehungen habe, Bekannte habe, Familie hier ist. Also der Kontakt nach Köln ist ja nie abgerissen. Aber ich muss natürlich auch sagen, wenn ich in Berlin hinter der Bande stehe, dann identifiziere ich mich natürlich mit den Eisbären Berlin. Dann arbeite ich für die Eisbären Berlin, dann bin ich da auch voll dabei. Das ist, glaube ich, auch so. Es muss auch so sein, weil sonst kannst du keinen guten Job machen. Und da geht's ja als Trainer drum, dass du dich einfach in den Job reinarbeitest und wenn du übernimmst, dass es nicht nur Pappalapapp ist, sondern dass du auch tatsächlich da eine gewisse Identifikation aufbaust. Und das war bei mir in Berlin so und das fällt mir jetzt in Köln natürlich sehr leicht aufgrund der ganzen Faktoren, die wir gerade schon angesprochen haben, aber auch die Zeit in Berlin. Da war ich schon mit Herz und Seele in Berlin und da ging es auch dann darum, die Kölner Haie zu schlagen. Da machen wir keinen Hehl draus.
Gut, jetzt ist es wieder andersrum. Jetzt gilt es darum, mit den Haien die Berliner zu schlagen.
Genau.
Wenn wir nochmal auf den Standort blicken, und jetzt haben wir schon, hast du auch schon gesagt, dass es diese Saison anders ist und ihr einen anderen Kader zusammenstellen musstet und wolltet, hat man dann dennoch, du als Coach in verantwortlicher Position, hat man doch sicher seinen Plan für die nächste Zeit und die nächsten Jahre im Kopf. Was geht denn da so in Richtung, nochmal, wenn wir auf Ziele zu sprechen kommen, was geht da bei dir so vor? Also hat man sowas im Kopf, dass man sagt so, ey, ich will es unbedingt hinbekommen, dass wir mit den Haien ja ins Halbfinale kommen, ins Finale kommen oder sogar das Ding am Ende gewinnen? Oder ist das überhaupt dann gar nicht so, dass man solche Gedanken im Kopf hat?
Die Gedanken gehen nie weg, Konstantin. Das ist, hat man immer, die muss man auch haben, als Spieler, als Trainer. Das ist immer das Ziel. Aber ich glaube, im Moment haben wir halt viele, gibt's halt einfach zu viele Fragezeichen immer noch und zu viele Unsicherheitsfaktoren, um da tatsächlich jetzt eine Linie zu finden, wo du sagst, für die Kölner Haie, das ist in jedem Standort anders, jeder hat da andere Voraussetzungen. Du wolltest da am Anfang nicht drauf eingehen, das ist auch gut, weil das ist auch durchgekaut und analysiert und recherchiert, warum wir da sind, wo wir sind. Aber im Großen und Ganzen geht es natürlich schon darum, dass wir uns auch, dass wir ein Ziel haben, dass wir eine Vision haben für die Kölner Haie. Und da gehört sportlicher Erfolg natürlich ganz oben dazu. Aber, und das ist das große Aber in der ganzen Sache, kann man, glaube ich, auch momentan, ist es noch nicht abzusehen, in welche Richtung und wie lange sich diese Krise, in der wir uns befinden, für die Eventindustrie, Unterhaltungsindustrie und den Sport insgesamt, wie lange die andauert.
Mhm. Wo du das gerade ansprichst, wie ist denn so dein Blick jetzt nach den Wochen auf das ganze Geschehen, was so die Spiele angeht und die Abläufe? Gernot hat ja ein positives erstes Feedback gezogen vor so ein paar Tagen, glaube ich, habe ich jetzt nicht genau im Kopf. Eigentlich bekommen wir das doch alles ganz gut hin, oder? Wie siehst du das?
Ja, ich glaube, wenn wir über so Gentleman Agreements und all solche die Abläufe in der Liga sprechen, dann sehe ich das immer etwas, ich würde mal sagen, etwas
kritisch,
nüchterner.
Ja.
Nüchterner als man das vielleicht sehen könnte. Aber was die, ich glaube, was die Abläufe der Liga, dass wir unseren Ligaspielbetrieb aufrechterhalten.
Genau, das meine ich auch, ja, den Spielbetrieb.
Dass wir den halten können und dass da jeder dran arbeitet. Ich glaube, da sitzen wir alle im gleichen Boot. Jedem ist bewusst, was da am Spiel steht und die Art und Weise, wie wir mit unseren Spielern kommunizieren und mahnen. Ne? Wir laufen ja den ganzen Tag mit dem erhobenen Zeigefinger, so erscheint es, durch die Kabine und bestehen auf Masken und Hygienekonzepte und Temperaturmessen und also PCR-Test und Antigen-Test und wie wir uns insgesamt verhalten, umeinander rum, Abstände, Gruppenbildung, dass wir in Gruppen trainieren. Also Konstantin, das komplette Programm, das ist harte Arbeit. Und ich glaube, da habe ich das Gefühl, dass die Mannschaften oder die sportlichen Leiter, mit denen ich so im Austausch bin oder von denen ich Kommentare höre, dass da jedem bewusst ist, wie wichtig das für uns ist und dass wir da auch eine gewisse Vorbildfunktion haben für unseren Sport.
Hm. Ja, hoffen wir, dass wir es weiterhin so gut hinbekommen.
Genau.
Zwei Themenblöcke, die ich gerne noch kurz besprechen möchte, ist einmal das Thema so Image, Marke, Kommunikation an sich. Du hattest es eben auch schon mal kurz angeschnitten, als wir über den Standort und die Haie gesprochen haben, dass sich da aus deiner Sicht auch nochmal viel professionalisiert hat und getan hat. Wie stehst du eigentlich als Trainer, ehemaliger Spieler zu diesen ganzen Themen, die heutzutage eben wichtig sind? Das ganze Thema, also aus meiner Sicht ja wichtig sind, das Thema Marketing, Kommunikation, PR-Termine, vielleicht auch konkret bei euch so ein Thema, so ein Format wie die Dokumentation unter Haien, die ja regelmäßig läuft, wo man dann ja auch Einblicke gewähren muss in Abläufe und in Bereiche, die man ansonsten nicht sieht, ne? Also mal mit einer Kamera in die Kabine rein, etc. pp. Wie wie blickst du da drauf, auf diese ganzen Themen?
Das ist eine gute Frage. Ich bin diese Aspekte der Medienpräsenz und des Informationsflusses hinter der Oberfläche der Mannschaft, die gab es schon immer. Die gab es schon als Spieler in der NHL, die gibt es jetzt auch und natürlich mit Social Media und einfach der Informatik, die dahinter steht und Präsenz, die es gibt und Informationsfluss, hat sich das natürlich alles nochmal viel mehr vergrößert, dieser Aspekt. Ich bin etwas vorsichtig. Ich sehe mich eher in einer gewissen schützenden Funktion für die Mannschaft, in meiner Rolle als Trainer in diesem Bereich. Weil ich glaube, es ist gefährlich, alle Abläufe komplett gläsern und transparent in der Öffentlichkeit stattfinden zu lassen. Ich halte es für wichtig, dass gewisse Sachen einfach intern geregelt werden, dass die Kommunikation zwischen Mannschaft und Trainern und Abläufen, das muss nicht im Fanblog stattfinden. Und bin damit etwas, ich bin eigentlich immer ein bisschen eine Bremse, würde ich mich mal beschreiben. Das heißt, ich höre mir das alles an, das sind die Ideen, Marketing hat die Ideen, PR hat die Ideen, jeder versucht seine Ideen umzusetzen, aber es wird im Endeffekt, passiert es alles auf dem Rücken der Spieler, im Daseinsbewusstsein der Spieler, in der Leistung der Spieler, auf der Leistung der Spieler. Und wir wissen alle, dass ich gerade in Social Media, das ist so ein bisschen, ich beschreibe das konstant, ich weiß, dass es deine Ecke ist und fühle dich ja nicht auf den Schlips getreten.
Gar nicht. Ich finde es ja total interessant, weil ich ja weiß, dass es ja immer, ich weiß ja auch ein Stück weit, wie Trainer ticken und ja, deswegen habe ich das gefragt.
Für mich sind das ist ja nicht einfach. Ja, für mich sind das so ein bisschen die Toilettenwände in der Vergangenheit. Ne? Das ist also Social Media und Blogs und jeder hat eine Meinung und egal von wem die Meinung kommt, das sieht im Format, ist das alles gleich. Das kann also komplett hanebüchen, an den Haaren herbeigezogen sein. Genauso wie eine fundierte Expertenmeinung, aber alles wird geschrieben und ich glaube, dass es zum Teil für die Spieler, gerade in einer Medienstadt wie Köln, nicht einfacher ist, mit diesen ganzen Sachen umzugehen. Also ich bin immer etwas vorsichtig, ich bin kein Freund von einer großen Klappe. Ich glaube, dass das sehr schnell ausgelegt wird, eine gute Marketing-Idee wird dann ausgelegt, wenn es funktioniert, mit einer gewissen Medienpräsenz, dann wird das sehr schnell interpretiert als Mensch, da wird wieder in Köln werden wieder große Töne gespuckt. Und da bin ich also, wie gesagt, da bin ich empfindlich als Trainer, weil ich glaube nicht, dass das die Persönlichkeit der Mannschaft widerspiegelt. Ich glaube nicht, dass das die Identität unseres Vereins widerspiegelt. Ich glaube eher, dass man sich hier in Köln sehr bewusst ist, wie viel Erfolg oder Misserfolg wir hatten in den letzten Jahren und dass hier hart gearbeitet wird, dass hier jeder versucht, seinen Beitrag zu leisten, um die Mannschaft im Bereich voranzubringen, wo die Erwartungslage uns haben will und wo wir haben sein wollen. Aber insgesamt basiert das bei mir eher auf dem sportlichen Erfolg und darauf aufzubauen, als mit einer großen Medienpräsenz aufzutreten und dann im Sport nicht diese Erwartungen erfüllen können. Für mich ist das Gift, wenn es wenn die Reihenfolge nicht stimmt.
Und das heißt, wenn man dann nochmal auf so die eigenen Formate, wie zum Beispiel diese Doku blickt, da ist es dann auch so, dass, so wie du gesagt hast, du hörst dir das an, die Ideen lässt dir die quasi dann vortragen und man diskutiert darüber und dann sagst du aber auch knallhart, okay, also bis zu dem Punkt, das können wir zeigen und da ist absolutes No-Go, das wird nicht gezeigt.
Ja, es geht, ich glaube, es gibt gewisse Sachen, die, wie ich gesagt habe, das sind interne Abläufe und da gehört keine Kamera rein, da gehört kein Mikrofon rein. Das ist das ist, wie gesagt, das sind Sachen, die, das ist in der Familie, Konstantin, willst du, dass jeder weiß, auf der, im Express, im Stadtanzeiger, auf der Bildzeitung, was bei dir in deiner Familie los ist? Und kann ich mir nicht vorstellen. Und genauso ist das meine Familie hier. Ne, das ist diese 25 Mann, das ist meine Familie. Wir sind natürlich eine dysfunctional family zu einem gewissen Punkt, aber wir sind eine Familie. Wir leiden zusammen, wir kämpfen zusammen, wir marschieren zusammen und da sind Sachen, die einfach in der intern sind und die gehören nirgendwo hin. Also die Doku-Jungs, wenn die reinkommen, das ist alles wunderbar. Heißt es, wir sind dann auch vorbereitet darauf, dass sie da sind. Da gibt's dann auch ganz interessante Sachen, die auch in der Öffentlichkeit, wo auch jeder dabei ist, dass das nach außen kommen darf und soll. Aber ein paar Sachen gehören nicht dazu. Und wie gesagt, ich sehe meinen Job darin zu sagen, Jungs, und jetzt ist ein Timeout, jetzt brauchen wir mal die Tür zu, wir müssen ein paar Sachen besprechen und damit wir gut vorbereitet in das nächste Spiel reingehen, weil wir haben ein paar Baustellen, die wir intern regeln müssen.
Ja, spannend, total spannend, weil ich finde, ihr seid ein gutes Beispiel, also ich kann es zu 100% nachvollziehen und verstehe das, wie du das erklärst, aber ich finde, ihr seid ein gutes Beispiel, ihr kriegt es ja trotzdem, jetzt wenn man wieder auf die Doku blickt, sehr gut hin, eben schon auch Abläufe und Internas zu zeigen, die man sonst eben halt nicht sieht, und das macht es natürlich für die Fans dann auch wiederum aus und total interessant. Und trotzdem, wenn du dann sagst, so cool, bis zu diesem Punkt und nicht weiter, jetzt ist halt Ende und gewisse Sachen werden nicht gezeigt, dann ist das ja höchstwahrscheinlich, könnte ich mir vorstellen, so ein Mittelweg, der dann für dich als Coach auch gangbar ist. Auch wenn ich das so mitnehme oder verstanden habe, dass für dich natürlich immer das Sportliche im Vordergrund steht und nicht jetzt, wie toll die neue Folge der Doku geworden ist.
Ja, das stimmt. Und nicht missverstehen, für die Fans ist das super. Weil ich sehe es mir auch an. Ich sehe mir auch die 24-7-Sache an, die jetzt aus dem Basketball kommt oder aus dem Eishockey kommt. Das ist ja auch total spannend und interessant. Aber ich glaube, dass die, für mich geht es eigentlich immer ein bisschen mehr um die Spieler. Mir geht es weniger um die Abläufe, dass die Fans sehen, wie ich mit der Mannschaft spreche. Mir geht es eigentlich eher darum, dass diese ganzen Aktionen, die gefahren werden, eine Reaktion in den Spielern auslöst. Also das heißt, wenn du dich siehst in der Doku-Folge und du wirst dort gezeigt, wie du mit deinem Hund durch den Park gehst oder wie du dich aufs Spiel vorbereitest oder ne, das sind da recht private Dinge. Und in dem Moment, wo jetzt der Spieler gibt ja auch Momente, wo es nicht so funktioniert und nicht so klappt, wie du dir das alles vorstellst. Und in dem Moment kann sich aus dieser Informationsmenge, kann auch negativ werden, dass sich der Spieler sagt, Mensch, du, ich bin, hab da gestanden, großes Interview gegeben und habe seit 20 Spielen kein Tor geschossen, nichts funktioniert, ich sehe aus wie ein Depp. Und das sind alles Dinge, ich glaube, die oft in der Zielgruppe, auf die Doku abgesehen ist, die das vielleicht nicht so wahrnehmen. Aber mein Job als Trainer, als der für das ganze Ding am Ende verantwortlich ist, für die Abläufe, für den sportlichen Erfolg, ich stehe da in der Verantwortung. Für mich ist das ein Faktor. Und deswegen, wie gesagt, bin ich kritisch mit den Doku-Jungs, die wissen das auch. Und aber wir finden da, glaube ich, bisher eine ganz gute Balance. Aber die wissen, wenn die in mein Büro kommen, geht es auch ganz oft hin, dass ich sage, hey Jungs, keine Chance. Ne? Das ist eine super Idee, ne? Da kriegst du einen Pulitzer-Preis für, aber nicht bei mir, spiele ich nicht mit, will ich nicht, dass die Mannschaft der Situation ausgesetzt ist.
Letzte Frage dazu, inwieweit ist es da gut, dass du das als natürlich ehemaliger Spieler dann auch selber beurteilen kannst, was so bei den, du sprichst deine Jungs dann an, da geht ja dann im Kopf das ein oder andere vor sich. Wie wichtig ist das denn, dass man das selber durchgemacht hat und weiß, wovon man da spricht? Vielleicht gab es damals jetzt zu deiner Zeit noch nicht so ein Doku-Format, aber das Thema Kommunikation und PR und Medienarbeit gab es natürlich schon immer irgendwie, auch für dich als Spieler.
Ja, ich glaube, als Trainer bist du immer, das ist ein Teil deines kompletten Auftretens, ist ja, dass du ein gewisses Gefühl dafür hast, wo sich der Spieler befindet. Also vom Selbstbewusstsein, vom Auftreten, von den Erfahrungen, die er in den letzten Tagen hatte. Wo ist er? Das bestimmt ein bisschen deinen Ton, wie du mit ihm sprichst und dein Umgang mit ihm. Und ich glaube, das ist als Trainer eine ganz wichtige Sache, um, wie gesagt, und da sind wir auch wieder full circle, um in dieses Potenzial des Spielers, um das rauszuholen, um das zu bekommen. Das kannst du, da gibt es verschiedene Wege, aber der wichtigste Punkt in meines Erachtens ist, dass du es schaffst, den Spieler richtig anzusprechen und in den richtigen Ton zu finden und das in ihm dann das motivierend wirkt, aber auch einen gewissen Stolz auswirkt. Also das heißt, in dem Moment, wo der Erfolg nicht da ist, geht es nicht darum, den Jungs vorzuhalten, dass der Erfolg nicht da ist. Da kannst du dir, da geht's nicht weiter mit, sondern dass du an Stolz appellierst, an die Persönlichkeit der Spieler, damit sie zeigen, wer sie sind. Sie sind besser als das, was jetzt gerade auf dem Eis passiert. Wir haben mehr drauf als das, was jetzt im Moment passiert. Und das geht meines Erachtens nur dann, wenn du ein gewisses Gefühl dafür hast, was mit den Spielern passiert, wie sie in der Öffentlichkeit dargestellt werden und darauf basiert sich dein Ton.
Dann letzter Block, den ich einmal von dir wissen wollte. Letzte Woche hatte ich Larry Mitchell hier im Podcast zu Gast, auch ein total interessantes Gespräch. Der haben wir auch über natürlich die jungen Wilden gesprochen in der Liga gerade und dass sowieso ja viel los ist im deutschen Eishockey mit Leon seit mehreren Monaten, hohe Drafts etc. Und er hat gesagt, er sieht die Liga, die DEL mittlerweile stärker als die finnische Liga zum Beispiel. Wie schätzt du denn im Moment so das Leistungsniveau ein? Jetzt gar nicht auf Finnland bezogen, sondern wo siehst du im Moment so den Leistungsstand der Liga?
Ja, ich kann also vielleicht den besten Erfahrungswert, den ich jetzt mit reinbringen kann, ist die Erfahrung, die ich in Tschechien hatte, bei Sparta, bei Prag. Ich glaube, dass die Mannschaften, also die Top-Mannschaften in Deutschland, deine München, Mannheim, Bremerhaven, dass diese Mannschaften jetzt im Moment da top spielen, dass die besten tschechischen Mannschaften, Trinec, Liberec, Sparta, wer auch immer da in dem Jahr gerade gut spielt, dass die geben sich nicht viel. Und das würde ich auch beschreiben mit den finnischen Mannschaften. Die top finnischen Mannschaften sind auch, die spielen alle in der gleichen Liga. Deswegen ist diese Champions Hockey League eigentlich hochinteressant und spannend mittlerweile, die Vertreter von den einzelnen Ligen. Ich glaube, wo es Unterschiede gibt, ist in den unteren Positionen, also von 14 Mannschaften, so 10 bis 14, kann es sein, dass das Gefälle zwischen deinen Top-Mannschaften in Tschechien und den Top-Mannschaften in Deutschland vielleicht nicht so groß ist. Umgekehrt, dass das Gefälle in Deutschland nicht so groß ist. Und ich glaube, das ist in Finnland ähnlich. Du hast auch da ein relativ großes Gefälle. Und wie gesagt, ich denke, dass sich die DEL in den letzten Jahren gut entwickelt hat und diese Zusammenarbeit mit dem Deutschen Eishockeybund auch da, dass dort die Aktionen und Konzepte, die dort aufgebaut worden sind mit Powerplay 26 und vermehrte Standorte, wo einfach Nachwuchs-Eishockey mit einem Leistungssportsbezug nachgegangen werden, dass sich das bezahlt macht. Und ich sehe die DEL auf einem guten Weg. Ich glaube, wir haben immer noch Luft nach oben. Aber insgesamt und gerade was die Top-Mannschaften angeht in Deutschland, die brauchen sich nicht zu verstecken, das haben wir jetzt gesehen in den letzten Jahren. Und die Jungs, die Mannschaften, die dich qualifizieren für die Champions Hockey League, die können in ganz Europa ein Wort mitreden.
Super, Uwe. Dann danke ich dir recht herzlich für das Gespräch. Hat unglaublich viel Spaß gebracht. Tolle Insights, die du gesagt hast. Drücke euch natürlich die Daumen, dass ihr erfolgreich bleibt und weiter Spiele gewinnt. Ja, und vor allem, dass du gesund bleibst, und freue mich, wenn wir uns dann demnächst wieder hören. Also, danke dir.
Konstantin, danke.
Ciao, ciao.
Ciao.
Das war Uwe Krupp, Trainer der Kölner Haie. Der Standort Köln, ohne Zweifel sehr wichtig für das gesamte deutsche Eishockey. Mal schauen, was sich dort in dieser Saison entwickelt. Wo Krupp mit seinen Spielern grundsätzlich hin möchte, konntet ihr, glaube ich, gut raushören. Ich hoffe, es hat euch gefallen, und ich freue mich, wenn wir uns in der kommenden Woche wieder hören, wenn es dann wieder heißt, eiskalt auf den Punkt. Ich wünsche euch eine schöne Restwoche und bis bald. Euer Konstantin.